Grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendereihe Die jüdischen Wurzeln des Christentums. Heute mit dem Thema Die Berufung der Frau aus jüdischer Sicht. Unsere Sendung kommt aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Österreich. Aus Maria Langeck am Mikrofon begrüßt Sie Gisela Lösch. Ich freue mich sehr, dass ich heute noch einmal Schwester Teresa Benedikt aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen in unserer Sendung willkommen heißen darf. In der letzten Sendung hat Schwester Teresa Benedikt über die Berufung der Frau anhand von wichtigen Frauengestalten aus dem Alten Testament gesprochen. Sie hat uns Hanna vorgestellt und dann Sarah und Hagar. Heute wird Schwester Teresa Benedikt das Thema die Berufung der Frau weiterentwickeln, indem sie über die Gottesmutter Maria als unser Vorbild und unsere Mutter sprechen wird.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Mein Name ist Schwester Teresa Benedikt von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Im zweiten Teil über die Berufung der Frau wollen wir heute die christliche Sicht auf die Würde und die Berufung der Frau richten. Papst Johannes Paul II. Hat in seinem Schreiben Mulieris Dignitatem vom 15.08.1988 festgestellt: Die Kirche sieht in Maria den erhabensten Ausdruck des Genius der Frau und findet in ihr eine Quelle nicht versiegender Inspiration. Maria hat sich als Magd des Herrn bezeichnet. Aus Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes hat sie ihre bevorzugte, aber alles andere als leichte Berufung einer Braut und Mutter der Familie von Nazareth angenommen. Dadurch, dass sie sich in den Dienst Gottes stellte, stellte sie sich auch in den Dienst der Menschen. Ein Liebesdienst. Dieser Dienst hat es ihr ermöglicht, in ihrem Leben die Erfahrung einer geheimnisvollen, aber echten Herrschaft zu verwirklichen. Nicht zufällig wird sie als Königin des Himmels und der Erde angerufen. So ruft sie die ganze Gemeinschaft der Gläubigen an. Viele Nationen und Völker rufen sie als Königin an. Ihre Herrschaft ist Dienst. Ihr Dienst ist Herrschaft. So sollte die Autorität sowohl in der Familie wie in der Gesellschaft und in der Kirche verstanden werden. Das Herrschen offenbart die wesentliche Berufung des Menschen, der geschaffen ist nach dem Bild dessen, der Herr des Himmels und der Erde ist, und dazu berufen, in Christus Gottes Adoptivkind zu sein. Der Mensch ist auf Erden die einzige von Gott um ihrer selbst willen gewollte Kreatur, wie das Zweite Vatikanische Konzil lehrt, das bezeichnenderweise hinzufügt, dass der Mensch sich selbst nur durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst vollkommen finden kann. Dies steht in Gaudium et Spes 24. Darin besteht die mütterliche Herrschaft Mariens. Da sie mit ihrem ganzen Sein Hingabe für den Sohn gewesen war, wird sie auch zur Hingabe für die Söhne und Töchter des ganzen Menschengeschlechts, indem sie das tiefe Vertrauen dessen weckt, der sich an sie wendet, um sie auf den schwierigen Pfaden des Lebens zu seiner endgültigen, transzendenten Bestimmung geleiten zu lassen. Dieses Endziel erreicht ein jeder über die Etappen seiner Berufung, ein Ziel, das dem zeitlich-irdischen Einsatz sowohl des Mannes wie der Frau die Richtung weist. Worin besteht nun der Genius der Frau? In Galater 4,4 heißt es: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Die große Würde der Frau besteht darin, dass Gott zu den Menschen kommen möchte über die Frau. Er integriert sie in seinen Heilsplan. Die Würde der Frau liegt in der übernatürlichen Erhebung zur Verbundenheit mit Gott in Jesus Christus. Die Würde jedes Menschen und die entsprechende Berufung findet sich in der Verbundenheit mit Gott und in der Ebenbildlichkeit Gottes. Adam und Eva sind eine Einheit von Zweien. Die Frau ist nicht Hilfe, sondern Gefährtin. Sie ist zur Beziehung gerufen. Einer soll für den anderen leben. Es geht um ein gegenseitiges Einanderhelfen. Der Sündenfall hat eine Verneinung dessen, was Gott in Beziehung zum Menschen will, mit sich gebracht. Gott will die Fülle des Guten, die aus der Teilhabe an seinem Leben erwächst. In der Sünde weist der Mensch diese Geschenke zurück und will werden wie Gott und unabhängig sein von Gott und selber über Gut und Böse entscheiden. Die Sünde bewirkt das Zerbrechen der Einheit mit Gott als Quelle der Einheit im eigenen Inneren, in der Beziehung zwischen Mann und Frau, in der Beziehung zur Natur und zur Umwelt. An die Stelle einer aufrichtigen Hingabe für den anderen tritt das Beherrschen, die Schwächung der Gleichheit. Dennoch beide sind nach dem Bild Gottes geschaffen. Und die Ehe ist das ehrliche Verlangen der Frau nach aufrichtiger Selbsthingabe, auf das der Mann antworten soll. Die eheliche Vereinigung verlangt die Achtung des echten Subjektseins beider. Die Frau darf nicht Objekt des Mannes sein. Es gilt eine dreifache Begierde zu überwinden, die der Augen, des Fleisches und des Stolzes, wie der erste Johannesbrief 2,16 schreibt. Maria, sie ist der neue Anfang der Würde der Frau und ihrer Berufung. Und im Magnificat ruft Maria aus: Der Mächtige hat Großes an mir getan. Maria entdeckt den ganzen Reichtum des Frauseins, das sich vor allem in der aufrichtigen Hingabe ihrer selbst findet.
Wir sind in der Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums. Schwester Teresa Benedikt aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen spricht über Berufung und Würde der Frau.
Wie war die Beziehung Jesu zu den jüdischen Frauen seiner Zeit? Jesus fördert die wahre Würde der Frau. In Johannes 4,27 lesen wir, dass er mit der Samariterin am Jakobsbrunnen spricht. Die Jünger wunderten sich über dieses Verhalten. In Lukas 7,39 lässt er sich von einer Sünderin berühren. In Matthäus 21,31 sagt er, Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Und in Matthäus 19,3 sagt er, wer eine Frau ohne Grund aus der Ehe entlässt, begeht Ehebruch. In Matthäus 19,6 schützt er die Ehe, indem er sagt, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Und in Lukas 13 nennt er die verkrümmte Frau eine Tochter Abrahams. Eine der schönsten Begegnungen Jesu wird beschrieben in Johannes 8,3-11. Jesus verurteilt die Ehebrecherin nicht. Er lädt sie ein, ihre Würde als Ehefrau neu zu ergreifen. Geh und sündige nicht mehr. Hinter der Sünde der Frau verbirgt sich ein Mann als Sünder, der mitverantwortlich ist. Häufig büßt die Frau allein für die gemeinsame Sünde. Sie bleibt allein mit der Mutterschaft oder sie lässt unter dem Druck des Mannes das Kind abtreiben. Jesu Sicht von der Ehe ist die, dass Gott beide einander anvertraut in bräutlicher Liebe. Beide müssen sich für diese Hingabe verantwortlich fühlen. Jesus macht die Frauen zu Gesprächspartnerinnen. Er spricht mit der Samariterin über tiefe Geheimnisse. So wird sie zur Jüngerin. Er spricht auch mit Maria und Martha in Bethanien. Er spricht mit der kanaanäischen Frau in Matthäus 15,28. Und Frauen stehen unter dem Kreuz Jesu. Die Frau ist besonders empfänglich für die Sendung und das Geheimnis Christi. Sie ist als Erste am Grab und begegnet als Erste dem Auferstandenen und sie verkündet als Erste die Auferstehung. Denn Frauen sind genauso wie den Männern die göttlichen Wahrheiten von Christus anvertraut. In Joel 3,1 heißt es, eure Söhne und Töchter werden Propheten sein. Und in der Apostelgeschichte 2,17 sehen wir, dass an Pfingsten die Apostel, Maria und die Frauen versammelt waren. Es geht hier um eine Gleichberechtigung von Mann und Frau, da beide nach dem Abbild Gottes geschaffen sind. Beide sind empfänglich für das Geschenk der Wahrheit Gottes und der Liebe Gottes. Und in Galater 3,28 heißt es, denn ihr alle seid einer in Christus.
Wir sind in der Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums. Schwester Teresa Benedicta aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen spricht über die Berufung der Frau.
Im Dogma der unbefleckten Empfängnis geht es bei Maria um die Ersterlöste. Was bedeutet Erlösung? Sie ist die neue und höhere Wiederherstellung der vom Schöpfer ursprünglich verwirklichten Idee vom Menschen als dem makellosen Abbild Gottes, als der aus der letzten göttlichen Existenztiefe lebenden Wesens, das seinen Sinn in der durch keine egoistische Ablenkung geschmälerten radikalen Gottesbeziehung findet. Es gibt nach der Erbsünde keinen Menschen, der so aus der ganzen göttlichen Existenztiefe und in der völlig unbeirrten Hingabe an Gott zu leben vermochte wie Maria. Maria lebt eine ungeschmälerte Gottgemeinschaft und ein völliges Mittun im Erlösungswerk. Jeder Gläubige ist zu derselben Innigkeit mit Gott und zu derselben Sendung gerufen. Maria wird als Tempel des Heiligen Geistes, als Braut des Heiligen Geistes bezeichnet. Das einzigartige Verhältnis Marias zu Jesus bedingt eine ebensolche Beziehung zum Heiligen Geist. Denn wo Christus am Werk ist, geschieht das im Heiligen Geist. Und die erste und höchste Wirkung des erlöserischen Tuns Christi ist die Sendung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist nicht nur die produktiv-schöpferische Kraft der Hervorbringung des Menschen Jesus aus dem leiblichen Substrat der Mutter, er ist auch die einigende Macht, welche die menschliche Natur Jesu mit der Person des Wortes und der göttlichen Natur verbindet. Dieses Geschehen erbringt für Maria eine vollendete Erfüllung durch den Geist und eine Einwohnung des Geistes, die eine tiefe Verbundenheit sowie ein Wirken mit dem Heiligen Geist zur Folge hat. Man nennt darum Maria die Braut des Heiligen Geistes. Das Leben Mariens ist am Anfang wie am Ende vom Wirken des Geistes gezeichnet. Am Anfang steht die vollkommene Besitzergreifung und Reinigung durch den Geist in der unbefleckten Empfängnis im Schoß ihrer Mutter. Am Ende erscheint Maria als Betende inmitten der Gemeinde. In der Apostelgeschichte 1,14, die das Pfingstereignis erwartet. In diesem Augenblick war Maria ja schon ganz vom Geist erfüllt. aber sie hat um die Herabkunft des Heiligen Geistes auf die junge Kirche im Pfingstereignis gefleht. So wurde Geisterfülltheit fruchtbar für andere. Und in der Mitte ihres Lebens steht das Geheimnis der Menschwerdung Gottes aus ihr, das in der Schöpferkraft des Geistes geschah. Die erste Offenbarung dieser ihrer Geisterfülltheit ist das Magnificat in Lukas 1,46. Dies ist ein mächtiger Lobpreis, ein Glaubensbekenntnis und ein Dienst an der Verkündigung der frohen Botschaft, eine Rückschau und eine prophetische Vorausschau auf das Werk des Heiles. Maria zeigt sich als Urcharismatikerin und sie zeigt, wozu der geisterfüllte Mensch berufen ist, zum Dienst an der Erlösung und zum Heil aller Menschen.
Ich möchte jetzt auch noch die Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria begrüßen, die erst später zu unserer Sendung die jüdischen Wurzeln des Christentums hinzugekommen sind. Schwester Teresa Benedikta aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen spricht heute über Würde und Berufung der Frau und stellt uns die Gottesmutter Maria als Vorbild vor Augen.
Ich möchte jetzt noch einige Eigenschaften Mariens herausarbeiten. All die Marienerscheinungen, die in den letzten Jahrhunderten passiert sind, zeigen die Gegenwart Mariens bei ihren Kindern. Maria möchte bei den Menschen sein. Sie möchte hier sein, um uns in unseren Versuchungen beizustehen. Sie lädt uns ein, dass wir im Gebet den Plan Gottes mit uns begreifen. Und ihre Gegenwart hilft uns, dass wir die Pläne Gottes vollkommen verwirklichen. Maria freut sich, dass sie von Gott gesendet wird, um bei uns zu sein. Und sie freut sich über unsere Umkehr. Maria ist ganz Mutter. Und sie wünscht nichts für sich, sondern dass wir Gott ganz nahe sind. Und dass er unsere Herzen mit seinen Gaben erfüllen darf. Als Mutter ruft sie uns unermüdlich zum Gebet auf. Sie möchte uns helfen. Sie möchte uns vor allem zur vollkommenen Heiligkeit führen. Und sie will, dass wir uns durch das Gebet Gott nähern. Er ist unser Friede. Er ist unser Retter. Und dann hält Maria Fürsprache bei Gott. Sie hält Fürsprache, dass wir in der Heiligkeit vollkommen werden. Sie tritt für uns bei Gott ein, dass jede Begegnung im Gebet eine freudige Begegnung mit Gott sei. Sie wünscht vor allem, dass unsere Herzen ihrem Herzen näher kommen. Wenn wir Maria nahe sind, dann kann sie uns führen. Dann kann sie uns mit dem Frieden erfüllen, der ihr von Gott anvertraut ist. Ja, man kann sagen, Maria ist eine Mittlerin zwischen Gott und uns. Und sie möchte, dass wir all das leben, was Gott von uns wünscht. Vor allem ein Leben nach den Geboten Gottes. Ein weiterer Aspekt der Mütterlichkeit Mariens ist ihr Schutz. Sie wacht über jedes unserer Herzen und sie weiß um Satan, der uns verwirren möchte, der uns verführen möchte, der uns vernichten möchte. Er möchte vor allem die Pläne Gottes vernichten. Und deshalb kommt sie zu uns, um uns davor zu warnen. Sie möchte uns, wie Jesus, den sie in ihrem Schoß getragen hat, zur Heiligkeit hintragen. Und dann möchte sie uns in ihr Herz aufnehmen und beschützen. Aber das verlangt eine Entscheidung von uns. Sie möchte nichts gegen unseren Willen tun. Und sie wünscht, dass wir ihr durch das Gebet erlauben, uns zu helfen. Maria möchte bei uns sein und uns alle unter ihren Schutzmantel nehmen. Was mich ganz persönlich an Maria so fasziniert, das ist ihr Glaube. Als der Engel Gabriel ihr erscheint, erwartet ihr eine Antwort des Glaubens. Maria wird in eine Gottesoffenbarung hineingeführt, die alle bisherige Gotteserfahrung, Gottesoffenbarung übertrifft. Und sie hält fest an dem Wort, bei Gott ist nichts unmöglich. Das übertrifft den Glauben Abrahams, der noch im hohen Alter einen Sohn verheißen bekommt. Selig bist du, die du geglaubt hast, dass in Erfüllung geht, was dir vom Herrn gesagt worden ist. Es ist ein Glaube wider alle menschliche Hoffnung, der allen äußeren Widersprüchen zum Trotz allein auf das Wort Gottes und seine Verheißung baute. Und auch der Glaube Mariens musste sich bewähren, er musste wachsen, im Schweigen, im Betrachten und Bewahren des Wortes Gottes. Auch zu Kana besitzt Maria schon einen mutigen Glauben an die Sendung und die Macht ihres Sohnes. Die momentane Zurückweisung ihrer Bitte verweist sie in das Dunkel des Geheimnisses des Sohnes und ihrer eigenen Aufgabe. Sie verfolgt das Werk ihres Sohnes und nimmt daran teil, ohne aber um den vollen Sinn und Inhalt dieses Werkes zu wissen und ohne ihn übersehen zu können. Und auf Golgotha erfährt ihr Glaube die tiefste Dunkelheit. Und gleichzeitig geschieht eine Wende dieses Glaubens von der Dunkelheit zum Licht. Das Wort Jesu an Maria, siehe dein Sohn, ruft sie zu einer geistigen Mutterschaft und ist eine Bestätigung und Erfüllung dieses Glaubens. Mit diesem Glauben ist Maria in das Heilswerk ihres Sohnes eingegangen. Das Mitgehen des Menschen im Glauben ist an ein Wachsen und Reifen gebunden. Maria musste während ihres ganzen Lebens Glaubensakte setzen, um treu den Weg ihres Sohnes mitzugehen. Marias Glaube ist im Leiden gereift. Auch sie musste Schmerz und Leid tragen. Das sehen wir schon in der Herbergssuche, die Armut und die Verlassenheit im Stall, die Weissagung des Greisen Simeon, die Flucht nach Ägypten, die Furcht vor der Rückkehr in das Herrschaftsgebiet des Archelaus, das Wiederfinden des 12-jährigen Jesus im Tempel nach 3 Tagen der schmerzlichen Suche. Es zeigt sich bei der Kreuzigung. Der leibliche und geistige Schmerz, den hier Maria fährt, ist die letzte Bewährung ihres Glaubens an ihren Sohn und an sein erlöserisches Leiden. Ihr Ausharren beim Kreuz beweist, dass sie das Geschick ihres Sohnes nicht als sinnlos erachtet, sodass sie daran zerbrochen wäre. Im Gegenteil, im schmerzerfüllten Glauben hielt sie am Sinn dieses Leidens fest. Das Wort Jesus, siehe dein Sohn, bestärkte sie, dass das Opfer Jesu weiterwirken werde und sein Erdenleben nicht verloren sei. Maria nahm im Glauben das Leiden Jesu an und machte es sich innerlich zu eigen. Sie erneuerte ihr Fiat, an der Menschwerdung mitzuwirken, durch ihr Fiat auch an der Erlösung teilzuhaben. Mit ihrer Leidensbereitschaft nimmt auch die Kirche glaubend am Opfer Christi erlösend teil und trägt so zur Erlösung der Welt bei. Zum Abschluss möchte ich Ihnen aus dem 1. Korintherbrief 13 vorlesen. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergebe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten ist die Liebe. In diesem Sinne möchte ich uns Frauen ermutigen zu lieben. Das ist das große Charisma der Frau, aber es ist das Charisma und die Berufung eines jeden Menschen.
Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria, somit sind wir nun ans Ende unserer Sendung »Die jüdischen Wurzeln des Christentums« gekommen. Ich bedanke mich recht herzlich bei Schwester Teresa Benedikta aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen über ihren interessanten Vortrag über Würde und Berufung der Frau. Ich melde mich wieder bei Ihnen im Oktober mit einer Sendung zum Thema »Die Welt der jüdischen Feste und Bräuche im Jahreskreis«. Jetzt bleibt mir nur noch Ihnen einen guten Tag zu wünschen. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Lösch.